Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joel Adami und bei mir ist heute Thorsten Fuchshuber. Guten Morgen, lieber Thorsten.
Hallo Joel.
Wir reden heute über ein Gebäudekomplex in der deutschen Eifel, nämlich die sogenannte Ordensburg Vogelsang. Was ist denn eine Ordensburg und was ist die Ordensburg Vogelsang?
Ja, fangen wir vielleicht andersrum an. Die Ordensburg Vogelsang ist quasi ganz allgemein gesprochen eine der größten noch baulich erhaltenen architektonischen Hinterlassenschaften der Nazizeit, also eigentlich die zweitgrößte nach dem Reichsparteitagsgelände, was in Nürnberg steht. Allgemein waren die Ordensburgen eine Idee, die auf Robert Ley zurückgeht, der einer der größten oder wichtigsten Nazi-Funktionäre war als Leiter der Deutschen Arbeitsfront. Und Ley hatte eben die Idee, quasi dort so eine Art Eliteschule zu gründen und diese Ordensburgen als Eliteschulen, insbesondere für die Verwaltungsfachkräfte, für die zukünftigen des Nationalsozialismus zu gründen. Es gab verschiedene konkurrierende Vorstellungen, wie man quasi eine künftige Elite heranzieht. Und deswegen ging es bei solchen Geschichten auch immer darum, wie man bei Hitler um mehr Einfluss und Macht buhlen konnte. Also quasi es gab verschiedene konkurrierende Figuren im Nationalsozialismus, darunter auch Arthur Rosenberg, die eben versucht haben, mit diesen Ideen sich dann bei Hitler beliebt zu machen. Und die konkrete Idee der Ordensburgen geht auf Robert Ley zurück. Es sollte insgesamt 4 geben davon, nur 3 wurden am Schluss gebaut. Eine davon eben in der Eifel. Und die habe ich besucht und eine Reportage drüber geschrieben.
Und warum haben die Nazis jetzt gerade in der Eifel an diesem Ort eine gigantische Kaderschmiede errichtet?
Also sie haben sich insgesamt eher historische Plätze gesucht. Hier scheint der Grund dafür gewesen zu sein, vor allem, dass es quasi so martialisch und megaloman in die Landschaft eingebaut werden konnte. Es ist ein Ding, was man quasi schon über Kilometer weit, bin da drauf gekommen, weil ich den Eifelsteig gewandert bin. Und man sieht, es ist diesen Gebäudekomplex schon aus mehreren Kilometern Entfernung. Man kann sich diesen architektonischen Eindruck, den der macht, nicht ganz entziehen. Genau darum ging es, glaube ich, einfach. Quasi so ein Symbol der nationalsozialistischen Macht, der Herrschaft über Mensch und Natur gleichermaßen ausstrahlen sollte. Und genau deswegen wurde das da in die Landschaft reingebaut.
Vielleicht kommen wir noch ein bisschen auf den Aspekt Kaderschmiede zu reden. Was wurde denn jetzt eigentlich in so einer Ordensburg oder halt genau in dieser Ordensburg Vogelsang in der Eifel gemacht? Was war der Plan, den die Nazis dafür hatten?
Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort darauf ist auch gar nicht so leicht, weil zum einen hat eigentlich dieses Ding nie wirklich seine Funktion vollumfänglich eingenommen, weil die mit den Schulungen wurde eigentlich erst 2 Jahre vor Kriegsbeginn begonnen. Das heißt, die Schulung war eigentlich dann irgendwann so ausgerichtet, dass es insgesamt 3 Jahre dauern sollte. Kein einziger von diesen Lehrgangsteilnehmern hat den Lehrgang voll durchlaufen. Sowieso war die Schulung so gedacht, dass die Lehrgangsteilnehmer an den 4 verschiedenen Ordensburgen jeweils eine bestimmte Zeit sein sollten, um da verschiedene Aspekte zu lernen. Und Vogelsang war eigentlich für die Schärfung des ideologischen Profils gedacht. Das heißt, dort wurde hauptsächlich Rassenideologie gelehrt, also diese Pseudowissenschaft, die praktisch die Herrenrasse begründen sollte, die deutsche, und mit der dann auch begründet werden sollte, warum man sich den Rest der Welt untertan machen kann. Das wurde da gelehrt und zum anderen ging es da um körperlich-militärische Ertüchtigung. Das waren die 2 großen Aspekte, die dort stattgefunden haben.
Das ist jetzt schon gesagt, eigentlich wurde nie so ein Lehrgang fertig, also diese Bildungspläne wurden nie verwirklicht. Und ab 1939 hat dann die Wehrmacht den Komplex genutzt. Wofür eigentlich?
Es war, glaube ich, Lazarett zum einen, aber tatsächlich ist da überhaupt nicht mehr viel gelaufen, wie mir gesagt wurde. Also ich weiß, kann jetzt auch nicht sagen, ob wirklich große Teile von dieses ja wirklich von diesem megalomanischen Gebäudekomplex überhaupt noch genutzt werden oder ob da nicht einfach der Großteil leer gestanden ist.
Heute spricht man über diese Ordensburg als einen Täterort. Was will dieser Ausdruck sagen?
Ja, im Unterschied zu dem, was man ja so kennt, wo vielleicht der eine oder die andere von uns auch schon Besuch gemacht hat, bei den verschiedenen KZ-Gedenkstätten oder auch ehemaligen Vernichtungslagern, wo ja viele Menschen umgebracht wurden und wo auch der Opfer gedacht wurde, oder eben auch wie hier in Belgien, wo ich ja bin, in Preemdunk außerhalb von Brüssel, wo ja die SS quasi so ein Gefängnis betrieben hat, wo eben Leute wie Jean-Améry, der Schriftsteller und Philosoph, eingesessen und auch gefoltert worden sind. Im Unterschied dazu ist in Vogelsang nichts dergleichen passiert. Es sind aber die Täter, die späteren Täter auf ihre Taten dort eben vorbereitet worden. Und viele von den Leuten, die als Ordensjunker da in diesen Lehrgängen waren, sind dann später in der früheren Sowjetunion eingesetzt worden und haben sich da tatkräftig am Massenmord an den Juden dort beteiligt. Und wie uns Thomas Greie ist der Geschäftsführer dieser ganzen Städte bei seiner Führung gesagt hat, lässt sich letzten Endes der Tod von bis zu 300.000 Menschen auf 500 von diesen Ordensjunkern, die dann später im Osten eingesetzt worden sind, auf diese Leute eben zurückführen. Also das heißt, diese 500 ehemaligen Ordensjunker waren ganz unmittelbar an der Ermordung von 300.000 Menschen dort beteiligt. Und deswegen eben ein Täterort, weil es eben dort war, wo die Täter sich auf ihre Taten vorbereitet haben.
Man kann diesen Ort heute besuchen, du warst auch dort und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es einerseits eine Ausstellung und man kann da eine Führung mitmachen, aber andererseits kann man da auch einfach essen gehen und sogar eine Hochzeit feiern. Wie ist der Umgang mit diesem Ort heutzutage eigentlich?
Das ist halt die grundsätzliche Problematik, die jetzt nicht nur Vogelsang betrifft, ist, dass all diese Orte, man kennt es auch aus Nürnberg, natürlich immer auch ein touristischer Anziehungspunkt sind und dass auch die Kommunen oder die jeweiligen verantwortlichen Stellen, die in deren Verwaltungsbereich das liegt, immer diesen Spagat machen oder auch machen müssen zum Teil. Wie lässt sich das in so ein touristisches Gesamtkonzept von einer Stadt wie Nürnberg, von einer Region wie die Eifel, diese Ordensburg liegt ja mitten im Nationalpark Eifel, wie lässt sich das integrieren? Und es kommt dann natürlich besonders bei solchen Aspekten wie jetzt in der Gastronomie, die dort an der Ordensburg Vogelsang betrieben wird, zur Geltung, weil natürlich sind es Gastronomen, die ihren Betrieb in erster Linie wirtschaftlich betreiben. Das heißt, es ist quasi nicht die Beigabe von dieser Gedenkstätte oder von dieser Bildungsstätte, die dort ist, sondern es sind natürlich auch kommerzielle Interessen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist natürlich, wird da immer versucht, einen Spagat zwischen eben diesem problematischen Ort zu machen und zwischen dem Interesse, das, was man da macht, touristisch zu vermarkten. Und es gelingt halt nicht immer gut, gelinde gesagt. Und teilweise drückt sich da natürlich allein schon in der Werbeansprache auch die Verdrängung auch der Vergangenheit aus. Und es ist ein Stück weit, wenn man es jetzt zuspitzen will, auch ein bisschen symptomatisch für den Umgang mit der Geschichte in Deutschland, dass man einerseits sich auf die Fahnen schreibt, einen sehr bewussten, reflektierten Umgang mit der eigenen Geschichte zu haben, aber das dann doch auch sehr schnell an Grenzen stößt, wo dann doch einfach dann auch wieder jede Menge Ignoranz und Verdrängung eine Rolle spielen. Also man kennt das ja auch von diesen stillen Feldern in Berlin, vom Holocaust-Mahnmal, wo dann auch Leute Selfies machen und Kinder zwischen den Stelen spielen und so weiter, dass diese Orte halt doch auch sehr beliebig genutzt werden und auch auf eine sehr banalisierende Art und Weise dann letzten Endes im Alltag repräsentiert sind.
Dann gibt es bei so Orten ja auch immer die Gefahr, dass das von Neonazis oder anderen Rechtsextremen sozusagen als Kultstätte benutzt wird, dass die das besuchen und für ihre Zwecke ausschlachten. Und da hat dieser Ort aber versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken oder versucht, einen Umgang damit zu finden.
Ja, solche Orte stehen natürlich immer auch vor dem Problem, dass sie quasi als Pilgerorte auch von Neonazis genutzt werden können. Und gerade dort, wo das Ziel von so einer Gebäudestruktur, wie es die Nazis errichtet haben, ja auch ist, diese herrschaftliche, menschenverachtende Ideologie in Stein und Beton zu fassen, ist natürlich der Anreiz besonders groß, dort dann dahin zu pilgern. Da hat es ja auch unter anderem einen Platz, wo früher die Sonnenwendfeiern gefeiert worden sind. Es gibt eine sogenannte Tingstätte, die als germanischer Versammlungsort benutzt wurde, also wo auch immer versucht wurde, sich in diesen Germanenkult traditionell einzureihen. Und das ist ja bis heute eigentlich auch eine Sache, die für die Neonazis in der heutigen Zeit attraktiv ist. Und das heißt, gerade deshalb ist es natürlich ein interessanter Ort für auch Neonazis. Und wir haben da auch viel drüber gesprochen, oder ich habe da viel mit den Leuten vor Ort, mit dem Thomas Kreis, eben dem Geschäftsführer der Einrichtung, aber auch mit Volkhard Knigge, einem Historiker, der sich viel mit Gedenkorten und auch mit Täterorten ein Stück weit beschäftigt hat, die mir beide sagen, das lässt sich abschließend natürlich nicht verhindern. Man kann nur dafür Sorge tragen, dass keine Organ, weil man ja nicht in die Köpfe der Leute gucken kann, denn das heißt, wenn da irgendwelche Rechten oder Neonazis relativ zivil auftreten, dann hat man natürlich wenig Handhabe, geschweige denn man sieht es ihnen ja auch nicht an der Nasenspitze an. Was aber uns gesagt wurde, ist, dass eben an besonders geschichtsträchtigen Daten, wie zum Beispiel am 20. April, also am Jahrestag des Geburtstags von Adolf Hitler oder ähnlichen Daten, dass da schon auch schon am Eingang deutlich sichtbar Polizei postiert ist, dass auch Beamte ins Zivil über offen Gelände sind, um dann einfach nötigenfalls eingreifen zu können, falls es dann zu politischen Manifestationen kommt. Aber es ist natürlich immer schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Das hat man schon auch gemerkt mit im Gespräch mit den Leuten. Und im Zweifelsfall wurde uns gesagt, kann man natürlich nur hoffen, dass Leute, die man dann verdächtigt, in so ein Milieu zu gehören, möglichst schnell dann einfach auch wieder gehen. Und wenn es dann halt tatsächlich so wird, dass sie sich dann zum Ausdruck bringen, dann kommt natürlich das Hausrecht zum Greifen und dann kann man die auch runterschmeißen, das ist schon klar. Das heißt, also so ohne weiteres da eine politische Propagandaveranstaltung durchzuführen, das wird jetzt, glaube ich, zumindest tagsüber schwer. Ich frage mich zum Teil, was dann da vielleicht nachts noch passiert, wobei es natürlich auch einen Wachdienst hat, der da auf dem Gelände patrouilliert.
Wie man diesen Ort gestalten soll, darüber gab es ziemlich viele Debatten, auch als der Ort renoviert wurde. Das war um 2016. Kannst du es dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, also das ist tatsächlich so gewesen, wie du sagst. Es war von vornherein eigentlich nicht klar, dass man den Ort so in den Stand halten sollte, wie er von den Nazis überlassen worden ist. Das Gelände, muss man dazu sagen, wurde ja lang von den belgischen Streitkräften als Truppenübungsplatz im Rahmen von NATO-Übungen genutzt und ist quasi erst vor knapp 20 Jahren dann an die deutsche Regierung und an das Bundesliegenschaftsamt übergeben worden. Und dann hat man sich die Frage gestellt, wie geht man jetzt damit um? Und da wurden eben verschiedene Konzepte behandelt und unter anderem Paul Spiegel, der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat damals gesagt, es wäre doch besser, man würde das Ding einfach vor sich hinrotten lassen und Gelder, die man für eine Instandhaltung von diesem Gebäudekomplex verwenden könnte, lieber für die Instandhaltung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus zu verwenden. Und auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes vor Ort im naheliegenden Aachen hat sich deutlich dagegen ausgesprochen und hat auch nach der Renovierung, trotz dieser Ausstellung, die ja wirklich eigentlich einigermaßen gut gelungen ist, sich eher kritisch geäußert und hat gesagt, man hätte jetzt dafür 45 Millionen Euro, so viel hat nämlich das Ganze gekostet, Nazi-Schrott aufgehübscht, wie sie das genannt haben, und haben gesagt, naja, wer sich diese Ausstellung nicht anguckt und wer da auch keine Führung macht, der kann da eigentlich relativ unbeeinflusst von irgendwelcher kritischer Betrachtung von diesem Ganzen, in dieser Grandiosität, in dieser problematischen Schweigen und hat dann unter Umständen nicht viel dazugelernt oder auch nicht kritisch das Ganze reflektiert, was da zu sehen ist. Und es wäre schon sehr wünschenswert. Und es führt dann auf den anderen Aspekt deiner Frage, hätte man das auch architektonisch provozieren können? Und dazu habe ich eben lang mit Volkhard Knigge gesprochen, mit diesem Historiker, den ich bereits erwähnt habe. Der sagt ja, aber er sagt auch, das ist natürlich A, teuer und B, braucht es da wirklich auch schon einen sehr umfassenden Vorbereitungsprozess, wo dann sowohl Historiker als auch Pädagogen als auch Architekten mit einbezogen werden können, die dann quasi immer aus der jeweiligen Perspektive Modelle erarbeiten können, um da quasi wirklich eine sichtbare Wunde zu schlagen, die es quasi verunmöglichen würde, jetzt weiterhin in eben dieser Megalomanie der Nazis zu schweigen. Und es ist halt auch da nicht passiert. Es wurde versucht mit so einer Glaskonstruktion, die dieses Besucherzentrum, was es jetzt gibt, überdacht. Aber es ist von außen eigentlich nach wie vor, vor allem wenn man ein bisschen Abstand zu dem Gebäudekomplex hat, eigentlich ein unbelassen der Eindruck, den die Nazis auch architektonisch damit erzielen wollten. Und das finde ich persönlich höchst problematisch.
Auf jeden Fall ein spannender Ort, sowohl was die Geschichte angeht, als auch den Umgang damit und eine sehr interessante Reportage, die du geschrieben hast und die kann man jetzt natürlich auch lesen in der Vox auf Papier oder auf vox.lu. Ich danke dir für deine Antworten und für deine Überlegungen zu diesem Thema und wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt, am Bistro Matter Vox. Nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.